sehr beeindruckend, die Ausstellung. Sehr überzeugt hat mich, dass hier sozusagen von diesen generellen Informationen das Schlaglicht auf einzelne Personen gezogen wird, Frauen hier in dem Fall. Und da steht jede für sich und sozusagen auch die Kraft, die die Frauen hier auch nach Deutschland mitbringen. Das hat mich schon ja sehr mitgenommen, teilweise auch.
Wenn man sich dann so vorstellt, man müsste selber so eine Flucht antreten und alles zurücklassen und in einem anderen Land eine neue Sprache lernen und womöglich würde die Ausbildung nicht anerkannt und man müsste irgendwie nochmal einen neuen Studienabschluss machen oder sowas. Das kann man sich ja eigentlich kaum vorstellen, wie anstrengend und wie kräftezehrend es ist und wie man das überhaupt psychisch verkraftet.
Ich finde es echt interessant, dass es so ein Teil hier in Köln gibt, die alle anderen Leute von anderen Ländern und von verschiedenen Ländern, die kommt hier, die kann verschiedene Informationen über die afghanischen Frauen rausfinden. Die kann hier lesen, sehen die Videos und hören, wie es war in Afghanistan, es war schwer oder es war einfach für die Frauen, von Afghanistan rauszukommen und hier in ein fremdes Land von Neues starten und neue Sprache lernen.
Wir haben viele Infos über Afghanistan bekommen und was da los ist, ist richtig. Also es hat auf jeden Fall viel Schmerz dabei. Für uns allen, egal Männer oder Frauen, egal von welchem Land kommst du. Und ja, das wollte ich sagen.
Diese O-Töne stammen von BesucherInnen der Ausstellung »Weil wir Frauen sind«, die von Januar bis April im Kölner Rautenstrauch-Jost-Museum gezeigt wurden. Und damit wären wir schon fast mitten im Thema, aber möchten uns kurz noch vorstellen.
Ich bin Mirjam von der Seebrücke in Köln.
Und ich bin Sibylle, ebenfalls aktiv bei der Seebrücke in Köln.
Die Ausstellung und die Geschichte der Frauen aus Afghanistan sind eben heute das Thema von unserem Podcast, das Megafon. Genau, heute hört ihr schon die dritte Folge davon. Bevor wir zum Hauptthema kommen, wollen wir mit euch erstmal ein paar aktuelle politische Themen besprechen, wobei man natürlich sagen muss, dass unser Hauptthema auch sehr aktuell politisch ist, würde ich sagen.
Genau, Kategorie 1. Was ist gerade los in der Flucht- und Migrationspolitik? Wir nehmen gerade in der ersten Juniwoche auf, das heißt ganz frisch vorgestern hat das Berliner Verwaltungsgericht entschieden, dass Menschen, die bei Grenzkontrollen in Deutschland um Asyl bitten, nicht einfach zurückgewiesen werden dürfen. Konkret hatten 3 Menschen aus Somalia geklagt und haben gewonnen. Innenminister Dobrindt sieht aber darin nur eine Einzelfallentscheidung und macht einfach weiter. Wenn ihr genau wie wir dagegen gerne etwas unternehmen würdet, es gibt aktuell ganz frisch eine Petition von der Gruppierung Leave No One Behind, die den Rücktritt von Dobrindt fordert.
Ja, und genau, nicht nur Dobrindt hat sich dazu geäußert, auch der Bundeskanzler Friedrich Merz hat das nochmal bekräftigt, was Dobrindt gesagt hat. Und ich habe da ein Zitat mitgebracht, weil ich das irgendwie sehr heftig fand. Und zwar sagt er oder hat er gesagt: Wir haben gestern eine vorläufige Entscheidung des Verwaltungsgerichts gesehen, die Spielräume möglicherweise etwas einengt, aber die Spielräume sind weiterhin da. Und für mich klingt das so, als seien die Kontrollen an den deutschen Grenzen für ihn anscheinend ein Spiel. Und für diejenigen, die da aber an der Grenze stehen, ist es eben ganz existenziell, ob sie ihren Asylantrag stellen können oder nicht. Und absolut kein Spiel.
Ja, Herr Merz und Herr Dobrindt haben ja beide direkt nach dem Urteil verkündet, sie würden weitermachen und fühlen sich im Recht, aufgrund Paragraph 72 des EU-Vertrages so handeln zu dürfen. Dieser Paragraph ist allgemein als sogenannte Notlagenklausel bekannt. Dabei gehen die Asylantragszahlen in Deutschland seit 2023 kontinuierlich zurück. Und jetzt aktuell von Januar bis April ist die Zahl gegenüber dem Vorjahr wieder um 46% gesunken. Wo soll also die Notlage sein? Wir gehen davon aus, dass es bei diesen ganzen kostspieligen Grenzmaßnahmen allein um Stimmungsmache geht. Genauso gut könnte man das Geld in Unterstützung der Kommunen zur Integration dieser Menschen stecken.
Ja, das wäre auf jeden Fall schön. Aber so sieht es leider gerade nicht aus. Und zwar soll es jetzt erstmal noch schwieriger werden, für verschiedene Menschen überhaupt Asylanträge stellen zu können. Und zwar hat die Bundesregierung vor, die Einstufung von sicheren Herkunftsstaaten zu erleichtern. Also normalerweise, wenn man so einen Staat einstuft, ob es ein sicherer Herkunftsstaat ist oder nicht, muss der Bundestag und die Bundesländer zustimmen, also der Bundesrat. Und jetzt will aber die Regierung das per Rechtsverordnung durchsetzen, ohne dass eben Fachleute, der Bundestag und der Bundesrat daran beteiligt werden. Das liegt aktuell als Gesetzesentwurf vor. Der Bundestag muss dem aber noch zustimmen.
Ja, und wie jedes Mal in unserem Podcast schauen wir auch in die Zahlen der Sea Island Crew, die immer genau gucken, was gerade auf dem Mittelmeer passiert. Bis zum 25.05. sind in diesem Jahr mindestens 621 Menschen auf dem Mittelmeer verschwunden oder gestorben. Insgesamt kamen 48.715 Menschen bis zu dem Zeitpunkt über das Mittelmeer nach Europa. Aber auch fast 20.000 Menschen wurden an der Flucht gehindert oder zurück in die Türkei und nach Libyen gedrängt. Und diese Zahlen zeigen eigentlich eindeutig, dass das Asylrecht und die sicheren Fluchtwege verbessert statt verschlechtert werden müssen, wenn man nur einen Funken Empathie im Leibe hat. Und stattdessen handeln unsere Regierenden aktuell recht widrig und sagen ganz offen und klar, das behalten wir so bei.
Die Ausstellung und die Geschichte der Frauen aus Afghanistan sind eben heute das Thema von unserem Podcast. Sibylle, willst du mal anfangen, darüber zu erzählen, was wir in der Ausstellung gesehen haben?
Also wir waren, Miriam und ich, im April in der Ausstellung von Medica Mondiale, die in Köln stattfand. Dort wurden 20 Frauen porträtiert, die mithilfe der Organisation Medica Mondiale nach der Machtübernahme der Taliban im August 2021 nach Deutschland fliehen konnte.
Ja, Medica Mondiale, das ist eine Frauenrechtsorganisation. Die Gynäkologin Monika Hauser hat sie 1993 gegründet und das Ziel ist eben gegen sexualisierte Gewalt an Frauen und gegen Machtverhältnisse vorzugehen, die Frauen unterdrücken. Und es gab eben auch in Afghanistan eine Partnerorganisation von Medica Mondiale, die hieß Medica Afghanistan, für die eben die in der Ausstellung porträtierten Frauen gearbeitet haben. Zwischen 2014 und 2021, da mussten sie die Arbeit da eben fürs Erste beenden. Und ja, nach der Machtübernahme der Taliban wurde das Leben für alle Menschen, die sich für Demokratie eingesetzt haben und für die Rechte von Frauen und die Rechte von Menschen aus der LGBTQ+-Community, so lebensgefährlich, dass eben viele Organisationen versucht haben, ihre Leute da rauszuholen. Und so auch Medica Mondiale aus Köln haben eben versucht, die Aktivistinnen von Medica Afghanistan aus der Gefahr in Afghanistan nach Deutschland zu holen. Und das haben sie dann letztlich auch nach mehreren Jahren und sehr viel bürokratischen Mühen und viel Aufregung und einer sehr anstrengenden Zeit geschafft für alle 90 Mitarbeiterinnen.
20 dieser Frauen schauen einen dann in der Ausstellung mit großen Porträts an, sehr eindrücklich, und erzählen in selbstgeschriebenen Texten ihre Geschichten. Miriam und ich haben uns einen Nachmittag lang in dieser Ausstellung aufgehalten.
Ja, Sibylle, was hat dich denn da am meisten beeindruckt in der Ausstellung?
Ja, am meisten ist ganz schwer zu sagen. Irgendwie eine Frau ist so mutig und kraftvoll wie die andere. Ich habe mir einige Passagen aus den Texten notiert, die ich besonders eindrücklich fand. Zum Beispiel Camila Gulchin ist Juristin und sie arbeitete als Strafverteidigung bei Medica Afghanistan. Sie erzählt, als Strafverteidigerin unterstützte ich gewaltbetroffene Frauen. Regelmäßig versuchten Männer, mich auf dem Weg zu einer Gerichtsverhandlung einzuschüchtern oder sie drohten am Telefon, ich lass dich verschwinden. Das hielt mich nicht davon ab, meine Arbeit zu tun. 3 Jahre bin ich nun in Deutschland, doch in den Nächten kehrt die Angst zurück. Oder eine andere Frau, Yalda Bilal Ahmadi. Sie erzählt zum Beispiel, wie sie gegen sogenannte Jungfräulichkeitstests als Beweis vor Gericht vorgegangen ist oder für die Rechte von Überlebenden sexualisierter Gewalt gekämpft hat. Sie sagt wörtlich, als die Taliban kamen, öffneten sie die Gefängnisse. Unter den Gefangenen waren Gewalttäter, deren Verurteilung auch auf meine Arbeit zurückzufahren war. Dann erzähle ich über Shoma Easy Rahimi. Sie war Anwältin und war in der Zeit zu den Frauen in die Familien, in die Häuser, auf die Dörfer gegangen, um sie über ihre Rechte aufzuklären und auch über die Möglichkeit, diese Rechte einzuholen, häufig mit ihnen zusammen vor Gericht gemacht hat. Und Wahida Mohammed Zai sagt, nein, Angst vor dem Tod hatte ich nicht, als die Taliban im Sommer 2021 in Kabul einfielen. Ich hatte Angst vor Folter. Die meisten Frauen, die in Gefangenschaft der Taliban gerieten, die Demonstrantinnen, die Frauen, die für die Regierung oder internationale Organisationen gearbeitet hatten, wurden gefoltert und vergewaltigt. Das war meine Angst. Und dass sie meiner Familie etwas antun könnten.
Ja, das sind wirklich super bewegende und heftige Geschichten, die die Frauen dort in dieser Ausstellung erzählen von sich. Aber eben ist es auch super wichtig, dass sie erzählt werden, weil Afghanistan oftmals vergessen wird, habe ich zumindest den Eindruck, so wie die Situation jetzt aktuell in Afghanistan ist und wie auch die Machtübernahme der Taliban abgelaufen ist und wie die Rolle von Deutschland damals war. Ja, was mich total beeindruckt hat in der Ausstellung war, was die Frauen alles schon in Afghanistan für Arbeit geleistet haben und wie jung sie teilweise auch damals noch waren. Also manche waren nicht erst Mitte 20, Ende 20 und haben schon super viel Aktivismus dort vor Ort gemacht und machen den jetzt tatsächlich teilweise auch noch weiter. Also einige von ihnen haben hier in Deutschland eine Frauenrechtsorganisation gegründet. Und eine von diesen Frauen, die eben auch diese Frauenrechtsorganisation mitgegründet hat, Hami heißt die, das ist Saina. Sie ist auch eine Aktivistin von Medica Afghanistan und im Dezember 2021 nach Deutschland gekommen, also 4 Monate nach Machtübernahme der Taliban. Und da war sie auch gerade erst mal 25 oder 26 Jahre alt. Und ich habe im Vorfeld von dieser Sendung mit ihr gesprochen. Da können wir gleich einmal reinhören.
Saina, wie sieht dein Leben hier in Deutschland aus?
Ich bin beschäftigt mit ehrenamtlicher Arbeit. Wir arbeiten für andere Frauen durch Medica Mondiale Organisation. Wir helfen oder wir haben manche Trainings online in Afghanistan für andere Frauen, die leider heute zu Hause sind und die können nicht rausgehen und in der Gesellschaft teilnehmen. Wir haben manche Self-Care oder Selbstvorsorge-Trainings für diese Frauen online. Und auch, ich bin beschäftigt mit einer anderen Organisation, die wir selber mit unseren Kolleginnen, die von Afghanistan nach Deutschland gekommen sind, gegründet haben. Heißt Hami Organization. Und da wir arbeiten ehrenamtlich für andere Frauen, die Migrationshintergrund haben, die in Deutschland sind und viele Probleme, mentalische oder gesundliche Probleme haben oder Migrationsprobleme haben. Wir helfen diese Frauen auch hier. Und einfach, ich genieße mein Leben in Deutschland, weil, habe ich schon gesagt, ich bin frei, ich bin glücklich deswegen. Und ich kann ohne Kopf doch rausgehen, spazieren gehen mit meinem 3-jährigen Sohn. Und ich habe weiter meine Ziele. Ich hoffe, ich kann alles in Deutschland verwirklichen.
Und du hast eben gesagt, dass ihr Online-Trainings macht mit Medica Mondiale. Kannst du sagen, was das für Trainings sind?
Als wir hier in Deutschland angekommen, haben wir bemerkt, oder Medica Mondiale hat herausgefunden, dass viele Frauen in Afghanistan in sehr schlechte mentale Zustände sind. Und deswegen brauchen sie unsere Hilfe, unsere Unterstützung. Und so eine Arbeit, wir haben in Afghanistan gemacht. Wir haben Trainings, wir haben Online-Beratung für Frauen in Afghanistan. Deswegen, Medica hat uns wieder geholfen, ein Projekt aufzubauen. Und wir online diese Frauen nochmal in unserer Sprache, Persisch, Beratung oder Schulungen oder Trainings geben. Und diese Trainings sind Self-Care-Trainings, Trauma-Themen, Stress und Angst haben. So Informationen, die Frauen im Moment brauchen, wie sie sich wieder stark machen kann, wie sie in dieser Situation in Afghanistan stark bleiben kann. Ja, einfach andere Frauen motivieren und helfen, mit Stress in ihrem Leben richtig umzugehen.
Wie ist denn aktuell die Lage für Frauen in Afghanistan?
Also die Situation, die Frauen in Afghanistan ist im Moment sehr kritisch und sie haben viele Probleme. Leider, was wir in sozialen Medien sehen, manche Influencer oder Influencerinnen fliehen nach Afghanistan und sagen, jetzt Afghanistan ist sicher für Frauen, für alle. Sie können in Afghanistan kommen und hier richtig in Sicherheit leben. Aber das ist nicht so in der Wirklichkeit, weil von vielen Frauen in Afghanistan hören, dass leider sie dürfen nicht zur Arbeit gehen, zur Schule gehen, zur Universität gehen. Und wie kann man das einfach sagen, dass diese Leben ist sicher und sie können glücklich sein? Eine unbeschreibliche Situation für Frauen, die viele Träume hatten, die waren in die Gesellschaft aktiv. Aber leider jetzt, diese Frauen sind eingesperrt zu Hause und sie dürfen nicht ohne einen Mann rausgehen.
Eben hast du dann noch von HAMI erzählt, der Organisation, die ihr hier in Deutschland gegründet habt. Kannst du erzählen, mit welchen Problemen die Frauen zu euch kommen hier in Deutschland?
Ja, wir wissen, dass ein Migrant zu sein, es ist nie einfach, in ein anderes Land zu kommen und auch nicht die Sprache verstehen. Dann ist es ein bisschen am Anfang problematisch, damit, bis man sich richtig in die Gesellschaft integrieren, braucht man mehr Zeit. So, die haben viele mentale Probleme, sie haben psychische Probleme, sie haben Stress von der Zukunft und Angst vor der Zukunft. Die wissen nicht, sie haben das Recht für Weiterleben in Deutschland oder nicht. Manche Personen, die in Afghanistan sehr gesellschaftliche Personen waren, die finden sich hier in Deutschland allein und keine Verwandten, keine Bekannten.
Ja.
Und ja, Angst vor der Zukunft.
Wie war denn dein Start in Deutschland?
Am Anfang war ich auch traumatisiert und ich konnte nicht glauben, ist das wahr, ich im Ausland bin? Und das war auch plötzlich. Am Anfang, man ist sehr schockiert und weiß nicht, was soll ich vor der Zukunft machen oder jetzt machen. Und vielleicht weint man oder hat man Depression. Aber langsam habe ich gesagt, okay, es reicht. Jetzt bin ich in einem sicheren Land. Jetzt kann ich wieder, wie ich in Afghanistan war, aktiv sein. Und dank Medica Mondiale, sie haben für uns manche Projekte aufgebaut und organisiert. Zum Beispiel Hochschulprogramm. Wir haben wieder studiert hier. Wir hatten Angst, dass ich so viele Jahre in Afghanistan gearbeitet als Frauenaktivistin, aber vielleicht in Deutschland kann ich nicht weiter arbeiten oder weiter meine Werte haben. Und haben wir unsere Welt gefunden, dass wir können weiter von unseren Erfahrungen aus Afghanistan hier nutzen und anderen Frauen helfen.
Was hast du denn in Afghanistan gemacht?
Ja, ich habe Psychologie in Afghanistan studiert und jahrelang habe ich mich für Frauenrechte eingesetzt und anderen Frauen geholfen, um Probleme in ihrem Leben umzugehen, zurechtzukommen. Ja, die Frauen, die Gewalt betroffen waren. Außerdem habe ich Journalism studiert. Ich habe in manchen Fernsehern in Afghanistan gearbeitet als Moderatorin.
Und was hast du da für Sendungen gemacht?
Das waren Familiensendungen. Wir haben über Familienbeziehungen oder Gewalt in der Familie, Mädchenrechte, Frauenrechte gesprochen.
Ich habe auch gelesen, dass du ein Buch geschrieben hast, was du auf der Straße selber verteilt hast.
Ja, ich habe ein Taschenbuch für kleine Mädchen geschrieben. Das war über Priut, vor Mädchen, die sehr klein sind und plötzlich diese große Änderung in ihrem Leben erfahren und die wissen auch nicht, was passiert in meinem Körper. Und ich habe selber so viele Probleme gehabt und viele Fragen, die niemand hat diese Fragen von mir richtig geantwortet. Sogar in der Schule, diese Themen war verboten, mehr über diese Themen zu reden. Hm. Und ich habe immer gesagt, ja, die sind tabuisierte Thema in Afghanistan. Und ich denke, das ist in ganzer Welt so. Viele sprechen nicht über Sexualität, über Periods, über Frauensachen nicht so offen, ja? So, deswegen habe ich immer versucht, über tabuisierte Thema reden und kämpfen und arbeiten in diesem Bereich.
Ja, total spannend, dass du da für eine Arbeit geleistet hast. Damit standst du dann ja auch ziemlich in der Öffentlichkeit, so hört es sich zumindest an. Und dann war es ja wahrscheinlich relativ klar, dass wenn die Taliban an die Macht kommen, dass du da in Schwierigkeiten stecken könntest, oder?
Genau, ja. Nicht nur meine Zustände so. Viele Frauen in Afghanistan waren, die sehr aktiv waren, gegen Tabus in Afghanistan waren. Die haben erstmal mit ihrer Familie gekämpft, dass wir Rechte haben, dass wir können in der Öffentlichkeit sein, zum Beispiel in der Fernseher arbeiten. Es war auch nicht so einfach in Afghanistan, eine Frau oder ein Mädchen in einem Fernseher arbeiten. Die anderen Menschen haben gesagt, vielleicht diese Frau oder diese Mädchen ist eine falsche Frau oder eine schlechte Frau. Sie ist so eine offene Frau. Ja, und nach der Taliban, es war sehr schlimm für Frauen, die aktiv waren, die in den sozialen Medien aktiv waren oder in den Fernsehen als Moderatorin gearbeitet hatten oder in die Politik waren.
Wie war es für dich? Wie hast du die Zeit erlebt, bis du wusstest, dass du jetzt fliehen kannst?
Ich war 3 Monate oder 4 Monate in Afghanistan nach der Taliban, da in Afghanistan geblieben. Und jeden Tag war für mich wie ein Jahr. Ich habe jeden Tag geweint. Ich habe so viel Angst bekommen. Ich habe meine alle Dokumente gelöscht, gebrannt und auch meine Instagram-Account, die ich sehr aktiv in Instagram war. Ich habe manche Videos, Motivation-Videos über Sexualität, über Periods und solche Sachen per Instagram und Facebook gepostet. Und dann habe ich alles gelöscht. Und ich hatte Angst. Ich habe immer gedacht, jedes Moment kommen die Taliban in mein Haus. Das war eine sehr kritische Situation für mich.
Und du hattest ja auch gerade erst ein Baby bekommen, richtig?
Ja, als die Taliban den Macht übernommen haben, da war eines Tages alt. Ja, ich war in dem Krankenhaus und von Ärzten habe ich erfahren, dass die Taliban in der Stadt sind. Ja, ich war im Schock. Ich habe Kaiserschnitt gehabt, eine Operation. Und ich dachte, vielleicht, ich bin nach dieser Operation nicht wach.
Mhm, verstehe.
Ja, wir könnten nicht glauben. Und ich habe alle Sachen eingepackt und waren wir unterwegs zu Hause. Und habe ich draußen gesehen, viele Leute waren draußen und die hatten viel Angst. Die alle Gesichter waren so schockiert und die wollten einfach einen Weg finden und raus von der Stadt gehen.
Also du bist zusammen mit deinem Mann und deinem Sohn geflohen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja.
Hast du noch mehr Familie in Afghanistan und Freundinnen und Freunde, die noch dort sind?
Ja, also meine engsten Bekannte sind alle raus. Die sind manche in den USA, manche sind im Finnland, in Deutschland Umgebung. Und meine kleine Schwester ist in Hamburg. Ich bin sehr glücklich, dass meine Familie raus sind, weil ich kenne alle diese Frauen oder Mädchen, die so talentierte Frauen oder Mädchen waren. Und die hatten viele Träume vor sich, die hatten so große Ziele vor sich. Deswegen bin ich glücklich, dass sie in einem sicheren Land leben jetzt. Aber es ist jetzt egal, dass es nicht nur meine Verwandten oder meine Bekannte. Es gibt viele, viele Frauen oder Mädchen in Afghanistan, die jetzt in diese kritische oder schlimme Situation sind. Und brauchen Hilfe.
Der politische Hintergrund, dass jetzt auch es Angriffe zwischen Indien und Pakistan gibt, verschärft die Situation ja auch nochmal für Menschen, die in Pakistan sind und da hingeflohen sind oder auch von dort warten, dass es eine Ausreise gibt. Zusätzlich will Deutschland das Bundesaufnahmeprogramm stoppen. Wie ist das für dich, wenn du das hörst?
Ja, also das ist nicht einfach für jede Afghanen, die in einem sicheren Land sind. Und vielleicht nicht meine Verwandten, meine Bekannte zwischen diese Personen sind, aber meine Kolleginnen, die hier sind, haben Angst vor Familien, die in Afghanistan sind oder in die Pakistan oder Iran sind. Und leider jetzt alle sagen, jetzt Afghanistan ist sicher, sie müssen in ihrem Land bleiben oder jetzt ist es nicht gefährlich für euch, sogar für Frauen, aber das ist nicht so, ja. Und auch leider jetzt Pakistan und Iran haben viele Menschen von Afghanistan rausgeschickt und die haben auch so viele schlimme Zustände. Ich habe in den Nachrichten auch gelesen, dass viele Menschen, die in Pakistan oder Iran sind, die wollen sich selbst morden, aber nicht nach Afghanistan wieder gehen. So kann man verstehen, wie ist jetzt die Situation von diesen Menschen, die leider muss dieses Land verlassen. Und sie haben bestimmt viele Probleme und die haben auch Angst vor Taliban. Und die wollen nicht zurück nach Afghanistan gehen. Manchmal, ich mache meinen Instagram-Account deaktiv, weil ich nicht so viele schlechte Nachrichten höre und ich will das nicht. Das macht mir sehr nervös und den ganzen Tag bin ich dann im Stress und ich denke über diese Menschen, die leider in diese Zustände sind.
Und trotzdem schaffst du es, aktivistische Arbeit zu machen, dich weiterhin für Frauenrechte einzusetzen. Was gibt dir Hoffnung?
Wir hatten diese Kraft in Afghanistan, obwohl unsere Arbeit in Afghanistan nicht so einfach war. Ich habe erzählt, dass Frauenaktivistin in Afghanistan zu sein, es war nie einfach. Mussten wir immer kämpfen, mussten wir viel Energie haben, viel Kraft haben und viele schlimme Sachen hören, aber trotzdem arbeiten, trotzdem weiterkämpfen. Als ich hier in Deutschland gekommen, habe ich wieder herausgefunden, dass diese Kraft oder diese Hoffnung ist bei mir. Und ich habe in meinem Leben so viele Frauen mit oder Mädchen geholfen. Und jetzt will ich diese Kraft nochmal nutzen und nochmal die anderen Frauen helfen. Ich habe von dieser Stärke, die ich gehabt, Hoffnung bekommen, weiter zu studieren, weiter zu arbeiten und weiter zu kämpfen für andere Frauen.
Ja, mit den motivierenden Worten von Zaina beenden wir jetzt einmal den Interviewausschnitt. Vielleicht schwappt ihr etwas von ihrer Hoffnung und der Stärke, die sie da ausgestrahlt hat, auf diejenigen über, die das jetzt hören. Ich fand es auf jeden Fall alles super beeindruckend und spannend, was Zaina erzählt hat. Ich habe im Vorfeld der Sendung auch noch ein weiteres Gespräch geführt, und zwar mit Sarah. Sie leitet bei Medica Mondiale den Bereich Kommunikation und Politik. Und Sarah war daran beteiligt, die Evakuierung der Aktivistin aus Afghanistan nach Deutschland mitzuorganisieren. Und darüber hat sie mir in unserem Gespräch ganz viel berichtet, was es für ein riesiges Durcheinander gab, nachdem die Taliban im August 2021 Kabul eingenommen haben und auch die Auslandstruppen abgezogen worden waren. Wir hören jetzt in einen Ausschnitt von dem Gespräch rein.
Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, die Ausstellung zu machen, weil wir Frauen sind?
Die Idee für dieses Projekt entstand im Sommer 2021, schon kurz nach Beginn der Evakuierung, als eben für uns klar war, dass unsere Partnerorganisationen, die Kollegen, ihre Familien das Land verlassen müssen und dass die Taliban zurück sind. Und wir wollen und wollten mit diesem Projekt an ihre jahrzehntelange erfolgreiche Frauenrechtsarbeit erinnern, unsere gemeinsame Frauenrechtsarbeit in Afghanistan und eben deutlich machen, dass diese Arbeit nicht umsonst war. Wir wollen auch die schrecklichen Auswirkungen, das merkt man ja auch in der Ausstellung, erlebbar machen oder zeigen, dokumentieren, der Rückkehr der Taliban. Also die Gefahren, auch die Verzweiflung, die Alternativlosigkeit der Flucht für die Kolleginnen und ihre Familien, die Verantwortungslosigkeit des Westens und auch Deutschland, die eben das Land und seine Menschen da zurückgelassen haben, den Mut und die Kraft, mit denen die Frauen diese Zeit überstanden haben und sich jetzt auch hier ein Leben aufbauen, und aber auch die Solidarität, mit der wir diese Evakuierungen zusammen geschafft haben und die auch für uns als Medica Mondiale den größten Kraftakt in unserer Geschichte darstellten. Und als letztes wollten und wollen wir eben zeigen, dass es weitergeht, also dass wir weiter zusammenstehen für Frauenrechte. Wir wollen Zeichen setzen für die Frauen und Mädchen in Afghanistan. Wir wollen unsere Forderungen an die Politik teilen und eben Menschen dazu einladen, die Frauen und Mädchen Afghanistans zu unterstützen.
Was waren denn die Inhalte von der Arbeit, die die Frauenrechtsaktivistinnen in Afghanistan gemacht haben bei Medica Afghanistan?
Also Medica Afghanistan hat zum einen psychosoziale Unterstützung angeboten für Frauen, die eben vor allem zu Hause Gewalt erfahren haben. Und sie haben eben auch juristische Beratung angeboten. Das heißt zum einen, wenn es dazu kam, dass eben auch mal ein Täter vor Gericht stand. Aber zum anderen muss man eben vor allem sagen, dass viele der Frauen dann eben zum Teil selbst von ihren Ehemännern vor Gericht gestellt wurden, gebracht wurden wegen angeblichen Ehebruchs. Und diese Frauen eben juristisch zu beraten, das war eben dann die Aufgabe von Medica Afghanistan. Die sind dann eben auch zum Teil in die Gefängnisse gegangen, haben die Frauen beraten vor Gericht, haben sie vor Gericht vertreten etc. Und haben eben auch Trainings für Polizei angeboten, um eben gut und traumasensibel diese Frauen unterstützen zu können. Und als drittes haben sie eben vor allem politische Arbeit gemacht. Das heißt, sie haben sich eben für die Verbesserung der Gesetzeslage in Afghanistan eingesetzt, haben dann auch 2009 zum Beispiel zusammen mit anderen Organisationen erreicht, dass ein Gewaltschutzgesetz etabliert worden ist, das verschiedene Formen von Gewalt gegen Frauen definiert hat und diese eben auch als Unrecht und Verbrechen definiert hat. Und sie sind eben auch, ne, sie sind auf der einen Seite politisch aktiv gewesen und sind aber auch an die Öffentlichkeit getreten, haben sich mutig gezeigt, haben sich für Frauenrechte ausgesprochen stark gemacht. Und das ist ihnen dann eben 2021 mit der Rückkehr der Taliban zum Verhängnis geworden.
Ist denn von deren Arbeit noch was übrig geblieben?
Medica Afghanistan, da ist es so, dass wir eben alle 90 MitarbeiterInnen und ihre Familien inzwischen evakuiert haben. Die meisten von ihnen sind in Deutschland. Das heißt, die Organisation gibt es in der Form nicht mehr. Wir haben allerdings andere Partnerorganisationen, die in Afghanistan oder aus dem Exil weiter für Frauenrechte arbeiten. Also eben AktivistInnen vor Ort unterstützen, psychosoziale Betreuung anbieten für gewaltbetroffene Frauen, aber zum Beispiel auch juristische Schulungen anbieten, damit eben das Wissen über Frauenrechte auch im juristischen Bereich nicht verloren geht.
Wie ist denn jetzt aktuell die Lage der Frauen in Afghanistan?
Ja, seit der Rückkehr der Taliban hat sich sowohl die humanitäre Menschenrechtslage als auch die Frauenrechtssituation in Afghanistan stetig und extrem verschlechtert. Frauen dürfen sich nicht mehr frei in der Öffentlichkeit bewegen. Sie dürfen keine Parks mehr besuchen, müssen sich auf der Straße verhüllen und dürfen auch nur in Begleitung von männlichen Verwandten unterwegs sein, dürfen explizit öffentlich nicht singen. Und Frauengesichter werden eben auch aus dem öffentlichen Bild verbannt. Politische Mitbestimmung ist ganz grundsätzlich nicht mehr möglich. Sie werden von politischen Ämtern ausgeschlossen. Mädchen und Frauen können ihr Recht auf Bildung nicht mehr wahrnehmen. Mädchen ab der 7. Klasse dürfen keine weiterführenden Schulen besuchen. Studentinnen dürfen nicht mehr an die Unis zurückgehen. Und auch was eben Arbeit und damit auch die Existenzsicherung betrifft, so wird eben auch das für die meisten Frauen unmöglich. Das heißt, sie können sehr viele Berufe nicht mehr ausüben oder dürfen sogar nur noch von zu Hause aus arbeiten. Und das verstärkt natürlich auch extrem die Abhängigkeit von männlichen Verwandten. Medizinische Versorgung ist eingeschränkt. Unterstützungsangebote für Gewaltbetroffene gibt es nicht mehr, weil ja auch Frauenrechtsorganisationen fast nur noch verdeckt arbeiten können. Und AktivistInnen, also alle, die sich für Frauenrechte, Menschenrechte einsetzen, sind eben in großer Gefahr und können auch ihre Arbeit nicht mehr machen. Also es gibt die Taliban gegen eben mit großer Gewalt gegen Proteste vor. Aktivistinnen werden bedroht, verschleppt und getötet. Und ja, so werden eben Frauen sukzessive ins Privatleben zurückgedrängt, dürfen auch da, ne, zuletzt vor ein paar Monaten, dürfen nicht mehr laut beten, nicht mehr laut singen und auch nicht mehr in Gegenwart von anderen Frauen. Also es ist eben, ja, es hat sich wirklich extrem verschlechtert und gleichzeitig dürfen wir Afghanistan deshalb nicht vergessen.
Ja, ihr habt ja dann auch mit der Ausstellung den Frauen dann auch mal eine extra Stimme gegeben.
Ja, auf jeden Fall. Ein wichtiger Teil des Konzepts war eben genau das, dass wir die Bilder aus Afghanistan kannten, wo eben auch zum Teil die Gesichter von Frauen aus öffentlichen Bildnissen rausradiert werden und wir eben explizit gesagt haben, so, und wir wollen eine Ausstellung machen, wo die Frauen und ihre Bilder im Mittelpunkt stehen, um da auch einen Kontrapunkt zu setzen.
Du hast ja berichtet, du bist auch an der Organisation beteiligt gewesen von der Evakuierung von den Frauen in Afghanistan. Wie ist das abgelaufen? Wie kann man sich das vorstellen?
Im Frühjahr 2021 sind die Taliban ja schon ziemlich schnell vorgerückt. Wir hatten Büros in Herat, Masai Sharif und in Kabul. Und die Kolleginnen in Herat und Masai Sharif haben eben da schon angefangen, die Büros leer zu räumen, Dokumente zu vernichten, alles, was auf ihre Identität oder auch die der Klientin hätte schließen lassen können, und sind nach Kabul geflohen. Und dann standen ja eben die Taliban zum 15. August in Kabul, und die hatten eben neben der Tatsache, dass sie sich für Frauenrechte auch öffentlich stark eingesetzt haben, was für die Taliban ja sowieso schon ein Problem war, hatten sie eben auch zusammen mit uns Projekte für das Auswärtige Amt realisiert und waren sozusagen dadurch doppelt in Gefahr, von den Taliban verfolgt, verschleppt und vielleicht auch noch Schlimmeres zu werden. Aber eben, wie gesagt, auch JournalistInnen, KünstlerInnen, queere AktivistInnen, die alle waren eben in Gefahr, und es ging eben darum, für sie Aufnahmezusagen von der Bundesregierung zu bekommen. Also wir mussten dann zum Beispiel Listen an die Behörden geben, um diese Aufnahmezusagen zu bekommen. Die Listen mussten vor Ort von den KollegInnen und ihren Familien erstellt werden, mussten wieder zu uns digital gelangen. Wir haben sie eben wieder an die Behörden weitergeleitet. Und das war ja damals noch alles vor Ende August, also als ja tatsächlich auch noch Flüge gingen. Wir hatten eben eine große Hoffnung, dass wir es irgendwie schaffen, da zumindest einen größeren Teil der Familien auch noch auf diese Flugzeuge zu bekommen. Wir saßen dreimal am Tag in einem Call und haben uns verständigt, was es braucht, hatten eine internationale Sicherheitsfirma, die uns beraten hat, auf welchem Weg man gerade in Kabul am sichersten zum Flughafen kommt. Es gab so Fragen wie, wir hatten die Frauen zu einem bestimmten Zeitpunkt mit Familien in einem Hotel, um eben auch eine schnelle Fahrt zum Flughafen zu ermöglichen. Dann war es plötzlich zu gefährlich, die alle an einem Ort zu haben, mit der Sorge, dass die Taliban in dieses Hotel kommen würden. Wir hatten damals sogar noch ein paar Familien, die tatsächlich eine Aufnahmezusage bekommen haben, die also auf dem Weg zu den Flugzeugen waren, die dann auch in Bussen am Flughafen standen und aber nicht durchkamen, weil wir kennen auch alle diese furchtbaren Bilder von den verzweifelten Menschen, die da um den Flughafen herum drauf gewartet haben, rauszukommen und evakuiert zu werden.
Teilweise sind ja die Maschinen dann auch gar nicht komplett gefüllt losgeflogen, richtig?
Genau, also das Chaos der Absprachen auch zwischen den verschiedenen Behörden, Nationalitäten, den verschiedenen Armeen war einfach riesig. Wie gesagt, die KollegInnen hatten dann eben Aufnahmezusagen, sind dann auch hin zu den amerikanischen Soldaten und haben ihnen das gezeigt. Drumherum eben diese tausenden Menschen verzweifelt, auch eine aufgeheizte Stimmung. Die Soldaten haben dann auch in den Boden geschossen, um damals die Direktorin von Medica Afghanistan zu vertreiben, weil die halt dreimal hingegangen ist und gesagt hat, hier, wir haben es jetzt hier durch alle Checkpoints geschafft zum Flughafen, wir müssen da rein.
Und haben sie es dann noch geschafft?
Nee, sie haben es nicht geschafft. Wir haben dann zusammen entschieden und vor allem natürlich die Kollegin vor Ort, das abzubrechen. Und mittlerweile muss man sagen, zum Glück, weil eben in der gleichen Zeit gab es ja dann auch so einen schlimmen Anschlag. am Flughafen, wo ja auch viele Menschen zu Tode gekommen sind und wir dann eben auch kurzzeitig nicht wussten, ob die Busse, unsere Busse sozusagen das Areal um den Flughafen schon verlassen hatten oder nicht. Und dann aber wenige Stunden später mit Erleichterung festgestellt haben, dass sie es eben geschafft haben. Also als dann eben klar war, auf dem Luftweg klappt das jetzt nicht mehr, ja, ging es dann eben weiter. Und dann haben wir zum Teil wirklich sehr individuell die Evakuierung unterstützt. Also die meisten haben das Land dann auf dem Landweg verlassen, was natürlich auch nochmal sehr lange dauert. Viele Taliban-Checkpoints bedeutet hat im Auto. Auch da, ne, auch auf dem Landweg an den Grenzübergängen zum Beispiel zu Pakistan. Es waren ja unfassbar viele Menschen auf der Flucht vor den Taliban. Und ja, mittlerweile sind alle 90 und ihre engsten Familienmitglieder hier in Deutschland. Aber da muss man vielleicht auch nochmal ergänzen, dass auch dieses Thema engste Familienmitglieder und Kernfamilie auch ein hochproblematisches war und ist. Diese klassische deutsche Kernfamilie wird eben dann zum Problem, wenn es heißt, nur minderjährige Kinder dürfen mitkommen. Was macht denn aber eine Mutter mit zwei erwachsenen Töchtern? Und das ist für viele der Frauen, und das liest man ja auch in der Ausstellung, einfach nach wie vor eine wahnsinnig große Belastung, Sorge. Ja, zu wissen, dass die Situation vor Ort so ist, wie sie ist, weil sich eben vielleicht niemand um die Mutter kümmert, aber eben auch, weil sie wissen, dass die zwei kleinen Nichten nicht mehr zur Schule gehen dürfen.
Jetzt warten ja auch immer noch einige auf die Einreise nach Deutschland, also insbesondere in Pakistan sollen ja noch einige tausend Menschen aus Afghanistan sein, die dort aber auch ausreisen müssen, so wie man hört. Wie geht ihr denn mit der Situation und mit der aktuellen Politik in Deutschland um?
Also das Bundesaufnahmeprogramm hat ja leider bei weitem nicht das geleistet, was wir uns alle erhofft haben. Aber jetzt auch mit Blick auf die Entwicklung in den letzten Monaten, ja, sind die Perspektiven einfach nicht sehr gut, dass es über das Programm oder, also es gibt ja allgemein die Ansage, dass Aufnahmeprogramme nicht mehr weitergeführt werden. Jetzt bleibt abzuwarten, ob es da eine Ausnahme geben sollte für das Bundesaufnahmeprogramm für Afghanistan. Aber grundsätzlich, so wie das bisher gelaufen ist und was, wie wir auch die Stimmung, die Ankündigung der neuen Bundesregierung erleben, wird da nicht mehr viel passieren. Und gleichzeitig sind die Ankündigungen der neuen Bundesregierung auch die, wenn man den Koalitionsvertrag liest, dann wird ja sehr deutlich, dass es nicht nur für Geflüchtete aus Afghanistan, sondern auch aus vielen anderen Ländern sehr schwierig wird, sowohl hier in Deutschland, aber eben auch überhaupt für Menschen weltweit, die entweder auf der Flucht sind oder fliehen müssen, überhaupt nach Deutschland zu kommen.
Umso wichtiger ist es ja, dass die Geschichten erzählt werden und dass ihr die Geschichten von den 20 Frauen aus Afghanistan eben erzählt hat und genau auch beispielhaft für viele andere, die aus anderen Ländern gegebenenfalls kommen und fliehen müssen. Online kann man sich das ja auch noch anschauen.
Also die Ausstellung ist ein multimediales Projekt. Das heißt, wir haben sozusagen einen großen Teil der Geschichten und auch der geschichtlichen Elemente findet man eben auch auf einer Website, die ist dann medicamundiale.org/weil-wir-Frauen-sind, immer mit einem so einem Minus dazwischen.
Das können wir dann auch nochmal verlinken.
Und da kann man eben sich Auszüge aus den Interviews durchlesen, man kann sich die Fotos nochmal anschauen. Es gibt einige der Videos, die wir verlinkt haben, die wir mit den Frauen gedreht haben. Man kann sich auch Auszüge aus den Interviews anhören. Ja, und sich eben auch ganz grundsätzlich über unsere Arbeit zu und in Afghanistan informieren. Und wir schauen jetzt halt, ob es da gegebenenfalls noch anderweitig Interesse gibt, diese Ausstellung woanders zu zeigen. Also wir freuen uns auch, wenn sich da vielleicht auch eine Stiftung oder ein Museum oder so nochmal interessieren würde, dass wir die einfach nochmal zeigen können.
Ja, also ganz große Empfehlung ist es auf jeden Fall, sich die Online-Ausstellung nochmal anzuschauen. Und über ein ganz aktuelles politisches Thema habe ich ja mit Sarah gerade auch schon gesprochen, und zwar das Bundesaufnahmeprogramm.
Sibylle, du hast dich damit ja ausführlich ja nochmal beschäftigt. Kannst du uns erläutern, was das genau ist?
Ja, zunächst mal, es gab nach dem Abzug der deutschen Truppen aus Afghanistan verschiedene Aufnahmeprogramme. Recht gut gelungen ist die Aufnahme der sogenannten Ortskräfte, die für das deutsche Militär gearbeitet hatten und für die Taliban deshalb als Kollaborateure mit dem Feind galten. Aber auch von den Ortskräften gibt es immer noch viele, die bis jetzt auf ihre Einreise nach Deutschland warten. Das Bundesaufnahmeprogramm, von dem wir jetzt sprechen, wurde von der Ampelregierung etwa ein Jahr nach der Machtübernahme der Taliban aufgelegt, weil klar wurde, dass sich die Gefährdung für MenschenrechtsverteidigerInnen immer weiter zuspitzte. Es konnten Menschen Aufnahme beantragen, die sich für Menschenrechte, Frauenrechte oder demokratische Rechte engagiert hatten oder auch queere Menschen oder Transpersonen, die allein wegen ihrer sexuellen Orientierung gefährdet waren bzw. auch noch sind. Festgeschriebenes Ziel der letzten Bundesregierung war, monatlich 1000 Menschen nach Deutschland zu retten. Das hat aber von Anfang an nicht richtig funktioniert. Dem Ziel entsprechend müssten es jetzt 28.000 Menschen sein. De facto haben bis jetzt aber nur rund 1.300 Menschen Aufnahme erhalten.
Tja, das hat ja wirklich offensichtlich nicht so gut funktioniert. Weiß man denn, woran das gelegen hat?
Ja, insgesamt läuft alles ziemlich intransparent ab. Die Menschen beantragen die Aufnahme ins Programm aus Afghanistan heraus, während sie sich selber oft schon im Untergrund versteckt halten. Erhalten Sie eine Aufnahmezusage, eine erste aus Deutschland, müssen Sie sich zur deutschen Botschaft nach Pakistan begeben, da es in Afghanistan gar keine deutsche Botschaft mehr gibt. Die Visa zur Einreise nach Pakistan kosten für eine Familie rund 10.000 Euro. Dafür muss in der Regel der ganze Besitz verkauft werden. Und dann warten Sie in Islamabad in von Deutschland betriebenen Gästehäusern auf die Ausstellung eines Visums nach Deutschland. Davor müssen Sie aber noch eine sogenannte Sicherheitsüberprüfung bestehen. Und hier haben sich im Laufe der Monate immer weitere Verzögerungen und Verschärfungen ergeben, die vor allem das Innenministerium zu verantworten hat. Unter anderem hat das mit einem Artikel zu tun, der im rechtsextremen Magazin Cicero erschien.
Das sind ja wirklich richtig viele Hürden, die man da erstmal zu meistern hat. Ja. Dieser Artikel, von dem du gerade geredet hast, kannst du uns dann nochmal abholen, um was es da ging?
Ja, da wurde das Gerücht in die Welt gesetzt, unter den Personen, die sich für das Bundesaufnahmeprogramm beworben haben, seien auch Scharia-Richter. Also Richter des islamischen Rechts, das man hier aufgrund einiger grausamer Rechtsfolgen kennt.
Und was ja deswegen in Deutschland auch extrem negativ konnotiert ist.
Genau. Fakt ist, dass jede Person, die in Afghanistan Jura studiert, 2 Semester auch Scharia-Recht studieren muss, weil unter anderem dort das Erbrecht darüber geregelt wird. Und unter MenschenrechtsverteidigerInnen sind nun mal viele JuristInnen. Nach öffentlicher Diskussion dieses Artikels gab es dann nochmals Verschärfungen der Sicherheitsüberprüfung.
Okay, also kann man sagen, das deutsche Innenministerium folgt eher rechtsextremistischer Propaganda als nüchternen Fakten.
So erscheint es jedenfalls.
Wie läuft denn so eine Sicherheitsüberprüfung dann ab?
Ja, darüber ist leider nicht so viel bekannt. Ein Mitarbeiter der Hilfsorganisation Medico International, der mit in Pakistan wartenden Menschen in Kontakt steht, hat neulich über folgende Fragen berichtet. Eine junge Frau zum Beispiel sei gefragt worden, was ihre Eltern davon hielten, wenn sie lesbisch sei. Ein junger Mann sei gefragt worden, ob er bereit sei, eine israelische Frau zu heiraten. Es wird sicher auch noch andere Fragen geben, aber bei diesen beiden absurden Fragen ist für mich nicht zu erkennen, was die Antwort mit einer Sicherheitsgefährdung Deutschlands zu tun haben soll.
Ja, das ist wirklich fraglich. Man hört ja immer diese Zahl, dass 2600 Menschen aktuell noch in Pakistan auf ihr Visum warten. Welche Perspektiven haben die jetzt?
Mit einem Wort, sehr schlechte. Viele von ihnen warten in Pakistan ja schon viele Monate. Die pakistanischen Visa allerdings laufen allmählich aus und die Beschaffung neuer kostet wieder viel Geld. Pakistan ist genervt und kündigt an, die Menschen nach Afghanistan zurückschieben zu wollen, was dazu führt, dass viele dieser wartenden Menschen sich aus den Gästehäusern gar nicht mehr raus auf die Straße trauen. Die psychische Gesundheit verschlechtert sich natürlich in so einer unsicheren Wartesituation. Es heißt, es werden Beruhigungsmittel verteilt. Aber was hilft das schon gegen die Angst vor Zurückschiebung nach Afghanistan, in Elend, Verstecken, in Gefangenschaft, Folter oder sogar Tod?
Ja, Saina hat ja auch im Gespräch gesagt, dass es Berichte dazu gibt, dass Menschen lieber Suizid begehen würden, als unter den aktuellen Bedingungen zurück nach Afghanistan zu gehen.
Mhm. Im Dezember 24 und im April 25 kam jeweils noch einmal ein Flug mit Menschen des Bundesaufnahmeprogramms und mit Ortskräften an Bord in Deutschland an. Eigentlich wurde diskutiert oder waren schon für Ende April weitere Flüge geplant. Doch dann auf einmal äußerte das damals noch regierende SPD-Innenministerium, man wolle das weitere Prozedere der kommenden Regierung überlassen. Also ein komplettes Zurückweichen der SPD vor der aktuellen migrationsfeindlichen Stimmung.
Ja, das kann man nur unterschreiben, dass das so ist. Nun plant die neue Bundesregierung ja laut Koalitionsvertrag alle freiwilligen Bundesaufnahmeprogramme einzustellen, so weit wie möglich, und keinen neuen mehr aufzulegen.
Ja, da kann man allerhöchstens noch hoffen, dass das Zitat so weit wie möglich bedeutet, die 2600 wartenden Menschen wenigstens noch einreisen zu lassen. Aber wenn man sieht, wie die Regierung aktuell mit dem Migrationsthema umgeht, scheint mir das sehr fraglich.
Ja, wobei ich letztens auch in einem Interview gehört habe, dass das Ganze eben nicht nur auf dem Willen der Regierung beruht, sondern dass es eben auch eine rechtliche Frage ist und vermutlich eben diese Zusagen von der Aufnahme auch rechtlich bindend sind.
Ja, wie sollen das die Menschen in Islamabad durchsetzen? Wie sollen sie deutsches Recht durchsetzen?
Ja, hoffentlich mit der Hilfe von Flüchtlingsorganisationen.
Ja, das ist das, was ich so zum Bundesaufnahmeprogramm sagen könnte. Und liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, damit kämen wir auch zu unserer dritten Kategorie, in der wir uns mit Narrativen beschäftigen. Narrative sind ja Erzählungen, die man sich macht, die man gestaltet, um die Wirklichkeit darzustellen. Und natürlich können Erzählungen immer so oder so aussehen. Und je nachdem, wer sie erzählt, wie viel sie erzählt werden, entfalten sie ihre Macht.
Ja, und ein Narrativ ist eben das von Migranten, von der Migrantin als Gefährder, Gefährderin. Und zwar ist es so, bei der regierenden CDU, CSU wird Migration in allen Verlautbarungen ausschließlich als Überlastung oder Gefährdung der Sicherheit Deutschlands betrachtet. Der letzte Flug der Einreise von Menschen auf Grundlage des Bundesaufnahmeprogramms löste zum Beispiel bei Thorsten Frey von der CDU ein, in Anführungszeichen, großes Störgefühl aus. Und Carsten Linnemann, auch von der CDU, verkündete, unter einer CDU-CSU geführten Regierung werden, in Anführungszeichen, diese Flieger nicht mehr kommen. Markus Söder von der CSU forderte in seiner Rede beim politischen Aschermittwoch: Täter raus und nicht neue Täter rein. Das muss man sich mal vorstellen, was die da alles von sich geben.
Ja, und jetzt frage ich mal, passen die Frauen, über die wir in der letzten Stunde berichtet haben, zu ihren, zu euren Vorstellungen über Täterinnen und Täter, die die Sicherheit unseres Zusammenlebens gefährden? Höchstens gefährden sie doch die patriarchalen Vorstellungen einiger Männer auch hierzulande. Wir finden, jede Gesellschaft kann dankbar sein für Mitbürgerinnen, die so unbeirrt und kraftvoll ihren Träumen folgen und sich für Menschenrechte und Unterstützung bedrohter Frauen einsetzen. Weitere von ihnen sitzen in Pakistan und warten darauf, dass ihre rechtsverbindliche Aufnahme endlich in ein Visum umgesetzt wird. Übrigens gibt es dazu auch eine Petition von der Plattform WeAct. Dort könnt ihr mal gucken, die setzt sich für eine Fortsetzung des Bundesaufnahmeprogrammes ein. Initiiert von der Kabul-Luftbrücke.
Ja, und jetzt wollen wir unsere Sendung beenden mit den Worten eines Mannes, den wir beim Besuch der Ausstellung im Rautenstrauch-Joos-Museum getroffen haben. Und ich glaube, das hat uns beide sehr berührt, was er gesagt hat, Sibylle, oder?
Mhm.
Genau, und zwar stammt er selber ursprünglich aus dem Irak und sagte: Für mich sind die Frauen mutiger als 100 Männer, und war da so ganz überzeugt von, und es war ganz schön, mit ihm zu sprechen. Ja, und wer sich nochmal einen persönlichen Eindruck machen will von der Ausstellung, dem sei die Online-Ausstellung nochmal ganz doll ans Herz gelegt von Medica Mondiale.
Auf der Website von Medica Mondiale zu finden. Hiermit wären wir dann am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Schön, wenn ihr bis zum Ende zugehört habt. In einigen Wochen hört ihr wieder von uns. Tschüss.
Ciao.
Das Megafon, der Podcast der Seebrücke Köln.